Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Mein Name ist Andreas Vogunte.
Andi, wir nehmen wieder mal eine Podcast-Episode direkt nach einer Legal Session von der Datenschutzpartner Academy auf. Die Academy ist Weiterbildungsangebot von Datenschutzpartnern und Legal Session Gelegenheit für unsere Mitglieder, um Fragen zum Datenschutzrecht und verwandte Themen zu stellen, die ich dann versuche zu beantworten. Jetzt seit einiger Zeit hat sich so ein bisschen geschlichen, dass man nicht nur Fragen und Antworten macht, sondern auch ich über ein paar aktuelle Themen reden. Was läuft so? In der heutigen Legal Session habe ich zum Beispiel darüber geredet, das Verfahren OpenAI New York Times, also dass da die Inputs, Outputs von ChatGPT und der API münden gespeichert werden. Das ist das Thema, das jetzt auch schon runter macht. Oder ich habe darüber geredet, über die Fake News aus Deutschland. Da haben wir ganz viele Berichte, es gibt ein deutsches Urteil, dass im Cookie-Banner ein Alles-Ablehnen-Button muss drin sein. Aber wenn man das Urteil anschaut, hat das Gericht eigentlich gar nicht über das entschieden. Es ist einfach die alte Cookie-Thematik. Aber das wirklich spannende Thema, das ich länger gebraucht habe, war Language-Tool. Wie können wir das als Unternehmen, als Organisation, vielleicht auch als Behörde, compliant nutzen? Andi, fangen wir vielleicht mal an. Language-Tool, was ist das?
Language-Tool ist ein Programm und eine Browsererweiterung, wo Menschen hilft, beim Schreiben ihre Texte korrekt zu formulieren, korrekt zu schreiben. Es ist eigentlich ein Grammatik- und Rechtschreibprüfer, wie es zwar in den meisten Betriebssystemen ja heute auch standardmäßig integriert ist, aber es ist wirklich sehr gut. Das muss man schon sagen, es funktioniert auch sehr gut und es erkennt ganz viele Sachen, die andere nicht kennen, wie Kommafehler und so weiter. Es ist eine sehr gute Funktion, die überall eingreift, die zum Teil auch auf ein Betriebssystem mit Software eingreift, aber auch im Browser und eigentlich ja, mitliest natürlich.
Genau, languagetool.org, wenn man dort drauf geht, da kann man gerade loslegen. Es kommt gerade das Fenster, wo man Text kann kopieren oder eingeben und dann kommt man da Korrekturvorschläge über Rechtschreibung, Grammatik, auch verschiedene Sprachen, man kann paraphrasieren, man kann den Stil auswählen. Sie selber schreiben jetzt auf Englisch «More than a grammar checker», AI-based, oder wie das heute so ist, ein Cloud-Service. Traditionell übrigens, Language Tool ist das lokal gelaufen. Das ist aber eine Version, die es heute nur ausnahmsweise gibt. Also die setzen voll auf Software as a Service, SaaS, auf den Cloud-Dienst. Und gut, jetzt wollen wir den nutzen, oder? Und ja, so ein bisschen, ich habe dann versucht, so einen kleinen Compliance-Check zu machen, was ich da im Alltag mal machen würde. Eben, man hat den Service, eben, es wird einem sehr einfach gemacht, gerade loslegen. Und jetzt vom Datenschutz her ist natürlich mindestens als Organisation, als Unternehmen, als Behörde, kann man das ja eigentlich nicht, oder? Man kann nicht einfach Personendaten, die ja häufig auch Daten eben nicht nur von einem selber sind, sondern von anderen, kann man da nicht einfach, also man kann es, aber man sollte es nicht einfach einspeisen, ist man nicht compliant. Und es gibt ja nicht nur das Datenschutzrecht, man hat auch noch Geheimhaltungspflichten, gesetzlich, vertraglich, gar gern vergessen. Wenn es Berufsgeheimnis geht, und das ist doch recht weit, sind sehr viele erfasst, auch ihre Hilfspersonen, also nicht nur Berufsgeheimnisträger direkt. Man hat das Amtsgeheimnis bei Behörden, das auch sehr weit geht. Man hat das kleine Berufsgeheimnis im neuen Datenschutzgesetz, eben NDAs. Also man hat wirklich sehr viel Pflicht in dieser Hinsicht. Das unterschätzt man noch gern. Häufig auch strafbewehrt oder vertraglich mit einer Vertragsstrafe drauf. Und gut, so als erster Schritt empfehle ich immer wieder, und das habe ich auch so in der Legal Session, letztlich im Webinar gemacht, mal schauen, ja, wer bietet das denn überhaupt an? Das ist noch wichtig. Und wenn man jetzt da zu Language Tool geht, ist Impressum. Das ist schon mal gut zu sagen, wenn es ein Impressum hat. Das haben ja viele so Online-Anbieter nicht. Also häufig findest du nicht auf Anhieb raus, wer ist das eigentlich und wer haben die für eine Adresse. Und da steht dann die Language Tooler GmbH in Potsdam, Germany, Klammer, also in Deutschland. Steht auch finanziert von der Europäischen Union, die Europaflagge. Es steht auch noch das Logo vom Land Brandenburg, Ministerium für Arbeit. Alles in Butter, oder? Deutschland ist ja gut. Compliance haben die sicher im Griff. DSGVO, das deutsche Bundesdatenschutzgesetz, ja, also die Deutschen, oder? Ich sage jetzt nicht, sie haben wirksamen Datenschutz, aber die Bürokratie und den Datenschutz, die nehmen es wirklich ernst. Andi, alles im grünen Bereich?
Genau, also das ist auch das, wo ich auch immer gedacht habe. Language Tool kenne ich schon lange auf dem Radar. Ich habe das immer als Alternative zu Grammarly angeschaut, wo viele nutzen. Früher ist Grammarly, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher hat man Grammarly nur im englischen Sprachraum können wirklich brauchen. Und Language Tool ist mir aufgefallen damals schon. Erstens, dass es Deutsch gut hat können und dass es eben von einer deutschen Firma kommt. Dann haben sie ja immer die europäischen Firmen, besonders auch die deutschen Firmen, haben dann all die europäischen Fleckli und sie sind gefördert und die EU fördert und alle finden es super, weil es ist ja eine europäische Alternative. Und von dem her bin ich natürlich auch der Meinung, wenn man das so anschaut, wie geht das Impressum, man schaut die Herkunft an. Ich glaube, das allererste, was fast allen in den Sinn kommt in so einem Fall ist, das wird sicher compliant sein, das können sie nutzen. ist ja schließlich im DSGVO-Raum, anders ist gar nicht möglich.
Genau, das ist so. Und eben im Impressum, also steht das auch so. Also, also Language Tool wird von einer deutschen GmbH angeboten, aber das ist eben nicht die einzige Wahrheit und darum reden wir ja vielleicht auch darüber.
Genau.
Ja, als nächster Schritt kann man dann mal die Datenschutzerklärung schauen, die Privacy Policy. Jetzt nicht, weil die für unser Outsourcing, das wir letztlich machen, entscheidend ist, aber in der Privacy Policy sieht man häufig, wer steckt hinter einem Angebot. Auch bei den amerikanischen Anbietern sieht man das. Und wenn man jetzt da reingeht, Privacy Policy, Stand 10. Februar 2025, das fängt an, Learneo takes privacy seriously. Learneo, oder? Irgendwie, also ich bin immer noch auf der Language Tool Website und dann sagt man ja, wenn wir sagen Learneo, we and us, we mean Learneo Incorporated. Das klingt jetzt aber schon ziemlich amerikanisch mal, oder so? INC, Inc. Punkt. Und wenn man dann weitergeht, dann hat es den Abschnitt Data Controller, Learneo. Also, wer ist verantwortlich im datenschutzrechtlichen Sinn und auch bei der Kontaktadresse? So ganz typisch, die sitzen dann in Redwood City, Kalifornien, in den USA. Dumm gelaufen.
Ziemlich dumm gelaufen, genau. Und klar, ich nehme jetzt mal an, die Firma Language Tools ist irgendwann von denen Learneo übernommen worden. Vielleicht noch schnell eine Klammer auf. Ich schaue mir auch noch in die Datenschutzerklärung in der Privacy Policy, um zu schauen, ob dort irgendwie auf ein DPA verwiesen wird. Weil dort wird oft, also bei den amerikanischen ist es oft so, dass das einfach ein Bestandteil von der Privacy Policy ist oder von der AGBs. Darum gehe ich dort noch schauen. Aber das ist tatsächlich so komisch, die Learneo, die da irgendwie in Amerika ist. Vor allem, man kommt nicht mehr draus, oder? Wir haben im Impressum ein Language Tool aus Deutschland und wir haben in der Privacy Policy die Learneo aus Amerika. Was ist jetzt genau? Also das finde ich schon auch noch wichtig. In dem Moment wird es dann schon konfus, oder? Das finde ich auch komisch. Oder?
Ja, das ist so. Und man muss ganz klar sagen, in der Privacy Policy sollte es eigentlich nie einen Verweis haben auf einen Auftragsverarbeitungsvertrag, auf ein Data Processing Agreement oder so. Das wäre ein Kunstfehler, weil Privacy Policy dient ja eigentlich der Information von der direkt betroffenen Personen. Also die Möglichkeit zur Information hat keinen vertraglichen Charakter. Heisst aber nicht, dass es nicht vorkommt. Und ja, Learneo, Andi, es ist passiert, was halt häufig passiert, wenn man dann ein bisschen sucht, also ich habe gegoogelt, ganz oldschool, dann findet man so einen Blog-Eintrag aus dem Dezember 2024, Language Tool Service Terms and Privacy Policy Update, What You Need to Know. Und dort stellt dann fest, dass Language Tool schon im April 2023 von Learneo, einer amerikanischen Firma, gekauft worden ist und aufgrund von dieser Akquisition denken sie jetzt ihre Operations streamlinen und mit dem Geschäftsziel von Learneo Übereinstimmung bringen und darum haben sie Datenschutzerklärung Privacy Policy angepasst, damit sie als ein Unternehmen effektiv können zusammenarbeiten. Also der Klassiker, oder? Also alle, die wieder mal gefunden haben, hey, europäische Alternative, super, oder? Ich gehe dahin. Wobei immerhin, muss man sagen, Language Tool war eine gute europäische Alternative gewesen, mal ausnahmsweise. Und, also Andi, es ist fast eine Faustregel, oder? Die, die im IT-Bereich in Europa, auch in der Schweiz, halbwegs erfolgreich sind, die werden früher oder später von Amerikanern aufgekauft.
Genau, und tragischerweise ist das ja oft auch ihr Ziel. Wenn wir ehrlich sind, es ist ja fast nie so, dass die europäischen AnbieterInnen, die irgendetwas startet, dass die das machen aus der Überzeugung heraus, wir bauen jetzt eine europäische Alternative auf, sondern ihr Ziel ist fast immer Exit. Und die Einzigen, die Firmen zusammenkaufen, es sind die Amerikaner. Übrigens auch eine lustige Bemerkung eigentlich da dazu, oder? Wenn wir Europäer ja die ganze Zeit so das Gefühl hätten, wir sollten da etwas machen und souverän sein und so weiter, oder? Man könnte sich ja mal fragen, statt dass man permanent neue Regeln aufstellt, die die amerikanischen Firmen abwirft, könnte man sie einfach kaufen und dann in Europa ansiedeln und schauen, wie es läuft, oder? Wäre ja auch mal eine Variante zum Überlegen, statt immer umgekehrt, weil es ist tatsächlich tragisch, oder? Man nimmt ein Produkt in Europa, das man benutzt, weil es gut ist, mal endlich etwas, das funktioniert und es wird gekauft. Und das ist immer so. Es ist immer so. Oder? Darum ist es eben auch ein bisschen absurd, zu hoffen, dass wir da so etwas wieder herbringen, letztendlich, wie eine souveräne Softwarelandschaft Europa. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, wahrscheinlich haben wir Kompetenz für das schlicht verloren. Also, meine, selbst der Bereich, wo die Datensouveränität extrem wichtig wäre, nämlich im militärischen Bereich und wo auch das Geld eigentlich keine Rolle spielt, auch dort schafft man es nicht. Oder ist es nicht gerade die deutsche Bundeswehr, die irgendwie Google Cloud oder was auch immer jetzt nutzt. Zwar irgendwie sogenannte AirGap, aber es ist ein Cloud-Dienst im Internet. Aber gut, bleiben wir bei Language Tool. Also, wenn du es siehst, das ist amerikanisch, Datexport in die USA. Andi, was schaust du zuerst, wenn du siehst, okay, da gehen jetzt Daten in die USA?
Also, allererst schauen wir dann in dem, ich weiß, der Name ändert ja da auch, ein Data Privacy Framework heißt, glaube ich, jetzt oder so. einfach die Liste, wo die Firmen aufgeführt sind, die sich zertifiziert haben, dass sie unter dem Vertragswerk zwischen den Europäern und den Amerikanern, wo auch die Schweizer und die UK dabei sind, quasi abgeschirmt sind auf eine Art. Das Framework, das aber auch schon wieder umstritten ist, wo wir nicht wissen, ob es wird ewig haben. Aber letztendlich im Moment ein guter Hinweis ist, um zu schauen, sind die Firmen nicht drin? Und wenn ja, haben sich mindestens überlegt, dass sie für Europa etwas mitmachen. Oder?
Ja, genau. Also sie sind zertifiziert. Man findet das in dieser Liste, die LearnNeo. Jetzt kann man eben darüber diskutieren, wie belastbar das Data Privacy Framework ist und so weiter und so fort. Die Diskussion haben wir alle schon gehabt. Wenn man heute nicht wieder führen, im Moment gibt es das und man kann sich auch darauf berufen, ganz klar. Also auch nach Schweizer Sicht, Entscheidung vom Bundesrat, Gutachten Bundesamt für Justiz. Wer schon mal ein Transfer Impact Assessment gemacht hat, kennt die Thematik und die anderen sollten sich vielleicht mal darüber informieren. Ja, sie sind zertifiziert. Da gibt es gerade einen Wermutstropfen. Sie sind leider nur für Non-HR-Data zertifiziert, also nicht für HR-Daten. Da gibt es noch ein Luxusproblem, das ich heute gar nicht erwähnt habe in der Legal Session. Es ist dann auch umstritten, was eigentlich HR-Data ist und dann auch Non-HR-Data. Aber, oder, also HR-Mitarbeiterdaten. Die Frage ist, oder sind das Daten vom Importeur oder vom Exporteur und so? Aber ist natürlich eine ungünstige Einschränkung. Oder gerade wenn man das ein bisschen breit auslegt. Ja, also HR-Daten bei einem Tool, das Grammatik, Rechtschreibung prüft, wo dann vielleicht überall mitläuft. Oder? Man kann Language Tool überall integrieren. Das läuft auf dem System, im Browser, im Word, überall. Ist natürlich noch blöd. Und ehrlich gesagt, verstehe ich es gar nicht, wieso sie nicht zertifiziert sind für HR-Data. Die böse Vermutung ist, sie sind einfach das Kästchen vergessen anzukürzeln. Weil,
ja, also, dazu will ich auch, oder? Ich finde, erstens auch, es ist fast nicht möglich, das zu unterscheiden. Also, wenn man das Ding einsetzt und in Betrieb nimmt und dann meine, dass man dann nicht irgendwann HR-Data in dem Language-Tool bearbeitet, ist eigentlich fast nicht möglich. Oder sehr, sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Und das Zweite ist, lustigerweise sehe ich das sehr oft. Also ganz viele Firmen haben das Non-HR-Data. Und ich habe das Gefühl, das muss irgendwie mit dem Zertifizierungsprozess zu tun haben. Wahrscheinlich haben sie dann sehr schnell das Gefühl, ja, wir haben ja das geht nicht um Personaldaten und so. Wir sind ja keine Personalsoftware. Sie überlegen sich halt einfach zu wenig. Und dann, vielleicht ist der Prozess auch blöder für die, keine Ahnung. Aber ich sehe es sehr oft. Also sehr viele Produkte haben das angekürzelt, ja.
Und muss also sagen, die europäische Datenschutzaufsichtsbehörde vertreten eigentlich klar Position, dass eben tatsächlich beschäftigte Daten, auf Hochdeutsch quasi, also Mitarbeiterinnen-Daten darunter fallen. Und wenn die nicht zertifiziert sind für HR-Data, dass man dann keine Daten übermitteln, exportieren. Was die Nutzung natürlich erheblich einschränkt. Also zum Beispiel das HR kann dann nicht mit dem Tool arbeiten, sag ich mal unter anderem. Und sonst, also du hast ja sofort, also es geht eigentlich gar nicht, oder? Also wir haben da ein Problem. Aber gut, immerhin Data Privacy Framework, das mit den Non-HR-Data, das lösen wir mit dem Reglement. Oder? Man verbietet einfach intern HR-Data da zu verarbeiten, wie man das vielleicht so gern macht. Ja, und dann, oder, jetzt haben wir über die USA und so geredet, Outsourcing eben. Und Outsourcing ist eine Auftragsverarbeitung. Die tun unsere Daten in unserem Auftrag bearbeiten. Wir müssen sicherstellen, dass die Datensicherheit gewährleistet wird, dass die Daten nur bearbeiten, wie wir es auch dürfen. Wie kommen wir jetzt eigentlich an den Auftragsverarbeitungsvertrag an? Englisch Data Processing Agreement, manchmal auch Addendum DPA.
Ich schaue auch in der Regel, wenn ich einen Account habe, mal schnell in der internen, auf dem Dashboard, hat es jetzt irgendeine Verlinkung, jetzt irgendeinen Hinweis. Vielleicht findet man irgendetwas beim Googlen oder so, da kommt man meistens drauf. Und da ist ja auch so, wenn man da googelt, kommt man ja zu einem alten DPA von früher. Da sagst du vielleicht nachher auch noch etwas dazu. Ich habe dann gemerkt, ja, sie wollen einem eigentlich das DPA einfach nur geben, wenn man einen teuren Business-Account hat, was leider immer mehr der Fall ist, was falsch ist, aber wo immer mehr passiert. Und dann, ja, und dann kommt man nachher offiziell eins überglauben, wenn man sich meldet, so wie ich es verstanden habe.
Ja, das müssen wir nachschauen. So ist es eben leider auch nicht. Das kann ich schon spoilern. Eben, also häufig ist es der Normalfall und das ist auch nutzerfreundlich, dass in den AGB, in den General Terms and Conditions oder wie es dann heisst, dort ist ein DPA integriert. Es gilt automatisch. Zum Teil, du sagst es richtig, nur für gewisse kostenpflichtige Accounts. Das wäre eigentlich auch nicht notwendig, aber okay. Ich meine, es gibt ja die Haushaltsausnahmen. Also wenn du jetzt so ein Tool nur für deine persönlichen Zwecke nutzt, rein privat oder in deiner Familie, dann gilt das Datenschutzrecht eh nicht, muss man auch sagen. Also das ist eine Ausnahme, die man ein bisschen gerne vergisst. Aber eben, man schaut mal da rein. Ich habe da dann in die Language-Tool, Channel Terms and Conditions geschaut, nach Data gesucht, nichts gefunden. Das ist schon mal außergewöhnlich. Es ist in der AGB nicht kein Wort zu Data statt. Aber es kann ja sein. Es wird dann aber darauf verwiesen, dass es da für Business Customers so Separate Services Agreements können geben. Und dann gelten eben die AGB nicht, sondern das spezielle Agreement. An der gleichen Stelle gerade noch Ziffer weiter steht übrigens auch, dass die AGB, die Sie haben, die können Sie jederzeit anpassen und die gelten. Sie müssen sich also nur informieren oder eine Einwilligung ersuchen, wenn das gesetzlich erforderlich ist. Okay, also ich verstehe das aus Anbietersicht, aber aus Nutzersicht extrem unerfreulich, oder? Im Prinzip musst du einen Monitoring-Service einrichten auf dieser Seite, um zu schauen, ob es da Anpassungen gibt, aber okay. Und eben, häufig ist es wirklich so, das ist auch letztlich Empfehlung, man muss auf die Business-Angebote gehen. Kann man sich darüber beklagen, ich finde das auch schlecht, aber ist halt so, häufig kommst du ein DPA, die Auftragsverarbeitung noch rüber, wenn du etwas zahlst. Und sie haben das dann auch, also Business-Seite, clear and effective writing makes your business succeed. Okay, wir werden erfolgreich sein, natürlich mit Compliance. Oh, da gibt es ein Language Tool for Teams. Wenn ich dann da draufklicke, dann lande ich aber wieder auf der allgemeinen Bestellseite. Das heisst ein Premium, das Ganze. Also ich lande nicht auf der For Business Seite, sondern Premium, weil ich, wenn ich wieder auf For Business klicke, lande ich wieder auf der anderen Seite, also ich bewege mich im Kreis um. Also ich lande immer auf der Bestellseite für einzelne Nutzer. Das kostet dann als Bestseller 6 Franken 66 pro Monat und für Teams für bis zu 20 Nutzer, mindestens 2 Nutzer, kostet dann irgendwie 12,65 für die 2 Nutzer im Monat. Get started, schön und gut. Und jetzt wäre meine Erwartung, dass jetzt irgendwie die speziellen Business Terms kommen und vielleicht auch das DPA. Nein, ich lande bei FastSpring. Wer ab und zu so Online-Dienste und Apps kauft, kennt das. Das ist so ein Dienstleister für Lizenzverwaltung, Zahlungen etc. Der hat auch seine eigenen Terms. Und da könnte ich das jetzt kaufen, oder? Könnte ich es da zahlen, dann hätte ich das gekauft, könnte ich das nutzen. Aber irgendwie, ich habe immer noch kein DPA. Ich habe das immer noch nicht. Und ich bin langsam ein bisschen ermüdet, ein bisschen frustriert. Wir reden da auch schon irgendwie recht lang drüber, oder? Für etwas, was eigentlich ganz einfach müsste sein. Und eben, ich habe dann auch mal gegoogelt. Das ist wirklich eine gute Idee, oder? Einfach die Language Tool Data Processing Agreement. Dann kommt auch ein Treffer. Und eben, du hast schon gesagt, es sei alt. Ja, ob es alt ist, weiss ich nicht. Aber ist ganz klar, nur weil es das gibt, heisst das nicht, dass es einfach gilt. Und wenn man da drauf geht, dann sieht man da, man könne eine signed copy verlangen von dem DPA. Da geht einfach so das Mailfenster auf als Sales. Habe ich jetzt nicht ausprobiert. Und wichtig ist dann ohnehin, oder, dass das DPA, das gilt eigentlich nur, wenn die Language Tool Service Terms for Business Customers gelten. Also wir brauchen zum DPA überkommen, selbst wenn man das unterschreiben lohnt, oder? Also wir brauchen immer noch die Business Terms. Sonst gilt das nicht. Und ich habe dann nochmal gegoogelt, weil ich habe nichts gefunden bei Language Tool selber. Auch via Google habe ich nichts gefunden. Ja, ich habe dann nochmal ins DPA reingeschaut, oder? Das wäre eigentlich okay. Also, das tut die Schweiz ausdrücklich berücksichtigen, was sich erfreulicherweise etabliert hat, dass die Schweiz ausdrücklich berücksichtigt wird. Aber ich habe das Ding nicht. Es gibt dann auch so eine Legal Resources-Seite mit den Lanier Terms of Service for European Users. Okay, da fallen wir drunter. Muss man auch schauen. Die Schweiz fällt nicht immer unter European Users. Ganz wichtig. Aber da fallen wir drunter. Zusammen mit dem Vereinigten Königreich und dem Europäischen Wirtschaftsraum, dem EWR. Aber ich werde einfach nicht fündig. Also auch wenn ich in diesen jetzt European Terms suche nach Data Processing, finde ich das nicht im Sinn, wo wir es brauchen. Sondern da geht es einfach darum, dass man muss volljährig und urteilsfähig sein muss, um da können einwilligen. Okay, ja, man darf nicht irgendwie unter 16 sein und so. Aber das interessiert uns ja alles nicht. Wir sind ja als Unternehmen, eine Behörde, eine Organisation. Und ehrlich gesagt, an dem Punkt, oder, bleibt eigentlich nur noch, ich muss mal im Support schreiben. Und das für etwas, wie gesagt, wo eigentlich nicht so ein riesiges Ding sollte sein, oder? Also ich gebe ja Geld, gebe mir das DPA. Andi, was hat der Support echt mir geantwortet?
Ja, die haben wahrscheinlich dir gesagt, oh ja, du sollst die Statuserklärung anlesen, jetzt steht alles drin. Sie geben das nur für Firmen, wahrscheinlich aber eine bestimmte Grösse oder wo bestimmtes Abo gelöst haben. Nehmen also etwas, wird sie dir geantwortet haben.
Ja, schön wäre es. Das wäre noch eine vergleichsweise konkrete Antwort. Also hat geschrieben, wo finde ich die Service Terms for Business Customers und wo finde ich entsprechend die Stellform für Business Customers. Dann haben sie zurückgeschrieben, ein Tim Apples hat da zurückgeschrieben. Tönt sogar nach einem echten deutschen Namen. Und er sagt, ja, danke für die Message natürlich. Oder dann sagt er, ja, für bis zu 20 Nutzer haben wir da die Team-Subscription. Ja, die haben wir gerade angeschaut. Dann kommen wir nicht zum DPA und den Business Terms. Das kennen wir schon. Und für Larger Teams, klar, da tun sie mir gerne ein Angebot machen. Und für die kleineren Teams, denken da ihre allgemeinen Richtlinien gelten. Das sind aber die, die ich gerade angeschaut habe. Also da die European Terms. Ja, also, ich habe es da noch nicht geantwortet, aber man dreht uns im Kreis. Und eigentlich sagt Language Tool mir direkt und indirekt am Laufmeter, hey, du kannst uns gerne nutzen, du kannst gerne zahlen, aber Compliance. Ja, also das ist jetzt der voll risikobasierte Approach. Wir geben dir nicht einmal einfach so ein DPA. Also schau, wo du bist. Was ist eigentlich los?
Ja, und so wie es klingt, wollen sie offenbar auch allen Firmen, die unter 20 Mitarbeitenden sind, das nicht einmal geben. Also, weißt, was mich stört, ist, ich bin bei dir, oder? Ich kann ja akzeptieren, dass sie noch mehr wollen, dass sie noch Geld wollen verdienen damit. Von mir aus. Es ist zwar nicht richtig, oder? Man kann ja sagen, vor allem wenn es ein Premium, es gibt ja einen Premium-Account, der schon mit einem User läuft. Und sie können ab dem Account, dass man nicht beim Gratis das macht, verstehe ich, aber ab dem Premium-Account, der einen User betrifft, ab dem Moment, wo jemand zahlt, bin ich der Meinung, sollte man ein Recht haben, darauf können, den Dienst compliant zu nutzen, oder? Und natürlich kann man einfach sagen, du musst halt den Dienst nicht nutzen, lass halt noch sein. Aber was die eigentlich machen, sie behaupten auf ihrer Website auch, wir sind super europäische Firma und wir sind datenschutzkonform und so weiter, oder? Aber sich erlauben eigentlich nicht, das Ding datenschutzkonform zu nutzen für 80% der Firmen in Europa. Weil man muss schon sehen, 80% der Firmen sind weniger als 20 Personen. Und es kann ja nicht sein, dass du eine Software kaufst, die 20 Mal mehr kostet, als sie müsste, nur damit du datenschutzkompliant sein kannst. Und ich nerv mich also schon sehr über das Verhalten. Es ist sehr, sehr, sehr daneben. Und ich frage mich auch, ob das eigentlich in der Ordnung ist. Also weißt du, das ist eigentlich falsch. Es ist einfach nicht richtig, oder? Wahrscheinlich ist es schon nicht illegal, aber es ist einfach nicht richtig, was sie da machen. Oder?
Ja, es ist interessant. Also, wir haben auch schon Entscheidungen in Europa, zum Beispiel in Belgien, wo sagt, beide Seiten sind für Compliance zuständig. Auf der anderen Seite, wenn du halt ein Angebot hast, wo jetzt da offensichtlich nicht compliant ist, aus meiner Sicht, oder? Und die Leute das trotzdem zahlen. Du kannst sagen, ja, ist ja Business to Business, ist nicht unser Problem. Aber ich finde das sehr rätselhaft, oder? Man bewegt sich da auf den Kreis. Selbst wenn man AGB hat, was DPA drin ist, oder man das noch extra abschliessen kann, das heisst ja nicht über den Inhalt. Also die DPA sind häufig ungenügend oder lange nicht für alle Arten von Daten und, und. Also muss man auch sagen, oder eben, es gibt nicht nur Personendaten, man braucht vielleicht noch Geheimhaltung für anders, etc., etc. Oder es ist sehr problematisch und gerade bei Language Tool haben wir das Problem, der Dienst ist beliebt, den kennen viele. Weil viele Leute haben auch Mühe mit der Rechtschreibung und Grammatik und auch wenn man keine spezielle Mühe hat, es ist trotzdem hilfreich. Ich sage sogar im Gegenteil, oder? Meine Erfahrung mit dem Dienst, den ich habe, ist, du musst eigentlich die Rechtschreibung, Grammatik recht gut kennen, weil es gibt für meinen Geschmack viel zu viel False Positives. Also du kannst das nicht einfach alles akzeptieren, sondern du musst recht selektiv unterwegs sein. Es kennt auch viele Wörter nicht, es versteht den Kontext nicht, KI hin oder her. Es ist wirklich ordentlich und so, oder? Und eben, das ist beliebt und du kannst es gerade nutzen, du rufst die Seiten auf, du kannst es gerade nutzen, auch Browser-Erweiterung kannst du installieren. Das sind alles Sachen, wo jetzt, ja, also wenn du ein Herzüberwachungsregime hast in deinem Unternehmen, dann kannst du es auch nicht verhindern. Oder? Also es ist typisches Beispiel so von Schatten-IT. Oder wenn es auf der eigenen Gerät verhindert ist, machen es Nutzerinnen und Nutzer. Weil eben die Rechtschreibung wichtig ist, machen sie auf der eigenen Gerät und so. Klar kann man sagen, das dürfen die eigentlich nicht, aber auch dort, oder? Also du hast eigentlich ein Angebot, das leicht zugänglich ist, das zu Recht beliebt ist, aber Unternehmen, Organisationen, Behörden, die können das so eigentlich nicht nutzen. Also wenn jemand im Publikum eine Idee hat und das ganz anders sieht, ich bin dankbar um Rückmeldungen. Aber für mich ist das wirklich, ich habe das nicht erwartet, als ich das angeschaut habe. Oder ich habe gedacht, ja, gibt vielleicht ein bisschen, müssen wir mal schauen, was im DPA steht, oder? Und dann taucht die USA-Problematik auf und dann taucht auf, dass irgendwie, eben, du kommst nicht mal gegen Geld, das DPA offenbar über. Ich werde wahrscheinlich nochmal nachhaken beim Support. Aber auch ihre erste Antwort, oder? Die haben gar nicht irgendwie reagiert, die haben das Problem gar nicht gesehen. Und ja, sie sparen sich wahrscheinlich natürlich viel Compliance-Aufwand, wenn sie das so nicht anbieten.
Ja, weißt, ich kenne die Verhaltensweise natürlich sehr, sehr gut von amerikanischen Unternehmen, vor allem von Startups, die halt sich am Anfang noch nicht um das kümmern wollen. Ich bin einfach erstaunt, dass wir da ein Unternehmen haben, das letztendlich immer noch in Deutschland ihren Sitz hat und aus Deutschland kommt. Und ich frage mich natürlich vor allem auch, wie machen das die vielen europäischen Firmen, die ja sonst so stark eigentlich ja schon recht unter Druck sind, die DSGVO einzuhalten und so weiter. Ich staune, dass nicht schon viel länger irgendwo ein Problem auftaucht ist. Das müsste doch schon längstens irgendwo aufgeschlagen haben, irgendwie in einer Datenschutzbehörde oder so, was da läuft. Weil nochmal, es sind ja ganz viele Firmen betroffen. Ich bin ziemlich sicher, dass sie sehr viel mehr Kleinstunternehmen haben, die das Tool einsetzen, als derjenige mit mehr als 20 UserInnen. Da bin ich ziemlich sicher. Und dass sie da einen ganz grossen Teil einfach wirklich schwarz laufen, die aber gar nicht wissen, was eigentlich könnte passieren, oder?
Ja. Oder ich meine, mit der Datenschutz-Compliance, es ist halt so ein bisschen, ja, also ich weiss nicht, so gross ist der Druck vielleicht doch nicht. Und häufig ist es einfach alternativlos. Ich meine, man hat immer die Phantom-Diskussionen, eben digitale Unabhängigkeit und so, finde ich alles super, aber wir sind auch im besten Fall weit davon entfernt. Also wir sind im besten Fall noch sehr, sehr lang von den Amerikanern abhängig. Ich habe letztens Zahlen gesehen, in Europa irgendwie über 80% von der IT läuft irgendwie bei diesen paar grossen Amerikanern, oder? Muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Also auch scheinbar unabhängige europäische Anbieter sind hinten dran wieder abhängig von denen etc. Kommt ein bisschen davon, wie man es berechnet. Also häufig ist es einfach alternativlos. meine, jetzt auch im KI-Bereich, und ja, ich habe auch in der Legal Session gesagt, hey, nicht jedem Startup eure Daten geben, nicht allem irgendwie einfach Zugriff auf alles, oder? Also wirklich nicht laissez-faire, aber an einem gewissen Punkt, oder? Wenn du jetzt sagst, wir wollen da compliant sein, dann kannst du dein Unternehmen, deine Organisation zumachen. Wenn du privat unterwegs bist, wenn du musst selber Geld verdienen, dann oder bist du schnell am Punkt, wo du die Compliance schlicht nicht kannst leisten, und zwar nicht vom Compliance-Aufwand, sondern weil du wirst gar nicht compliant. Du kannst gar nicht compliant werden. Und jetzt in dem Bereich, ich meine eben, es gibt Language Tool, es gibt Grammarly. Grammarly hat andere Probleme, aber da kommst du schon zum Recht, das ist übrigens das DPA dann über. Oder es bleibt dann gar nicht mehr so viel übrig. Wir haben diskutiert, ja, lokale Tools, oder die Tools sind auch nicht schlecht, aber es ist völlig verständlich, jemand, der ein Language-Tool nutzt, der will jetzt nicht die Rechtschreibprüfung von macOS nutzen. Oder so gut die alles in allem ist, eben, muss auch vorsichtig sein, oder? Es ist eine Gewohnheitssache zum Teil. Oder nicht einfach sagen, ja, ich kenne es jetzt nicht, darum nutze ich es nicht. Oder auch die integriert ist in Word und so. Und ich sage, im Prinzip musst du sogar mehrere Tools nutzen, oder, dass alles möglichst abdeckst. Weil kannst du alles abdecken, aber oder du kommst einfach nicht auf einen grünen Zweig und gleichzeitig hast du Aufsichtsbehörden, die da irgendwie rein leer verkünden, auch in der Politik und so, aber das kollidiert einfach ganz, ganz brutal mit der Realität und darum habe ich es eben spannend gefunden, mal über Language Tools zu reden in der Legal Session. Eben, ich habe nicht gedacht, dass es so ausführlich wird, auch jetzt, wir reden äußerst ausführlich darüber für Verhältnis von der Datenschutzplauderei. Ich habe nicht gedacht, dass es so ausführlich wird, weil eben, ich bin davon ausgegangen, ja, ein bisschen USA-Thematik, ja, das DPA ist nicht perfekt oder geschenkt, aber dass man eigentlich im Moment nicht compliant könnte Language Tool nutzen, selbst wenn man das will, das hat mich doch erheblich erstaunt.
Mich auch. Ich weiss, wir müssen es langsam fertig machen. Trotzdem noch ganz kurz der Grund, warum wir da so lange darüber reden, ist natürlich auch der Language Tool steht eigentlich emblematisch für ganz viele Produkte. Also ich erlebe das mit den jensten Schweizer Softwareprodukten übrigens. Also es sind ganz viele Schweizer Anbieter innen da am Markt, am Produkt anbieten, SaaS-Produkt, wo kein DPA anbietet, wo keine Ahnung haben, dass das eigentlich nötig wäre für ihre Kunden, wo offenbar aber auch von ihren Kunden nicht darauf aufmerksam gemacht werden. Und das ist ein bisschen wie bei Language Tool, wenn du dich dort meldest, dann kommt eigentlich so mehr oder weniger durch die Blume die Antwort durch, du, für das haben wir eigentlich keine Zeit. Wenn es dir nicht passt, sucht ihr etwas anderes. Also so läuft das im Moment. Und zwar weitgehend, oder? Und von dem her finde ich schon richtig, dass wir das machen, anhand von so einem Beispiel, wo sehr viele Leute nutzen, zeigen, wir haben da ein grosses Problem auf der Anbieterseite und vielleicht müsste man sich dann tatsächlich mal überlegen, ob die Regulierung nicht dort ansetzen sollte, oder? Dass wir eigentlich, weil wir haben eigentlich keine Chance, oder? Als UserInnen, als kleine Firma kannst du eigentlich nichts machen, außer Tech it or leave it, oder?
Ja, klar, das ist ein anderes Ding in der Schweiz. Dann auf das Beispiel eben, es sind, wie gesagt, nicht nur Personendaten, zum Beispiel auch Amts- und Berufsgeheimnis. Und da hat der David Rosenthal ja nicht so eine Musterklausel entworfen, wo man den Dienstleister vorlegen kann, wo eigentlich dann das Berufsgeheimnis absichern sollte. Also in der Schweiz einen finden, der die Musterklausel standardmäßig hat oder überhaupt akzeptiert. Viel Glück. Die sagen ja nein, zu viel Aufwand. Oder? Jetzt innerhalb von der Schweiz kann man sagen, okay, es sind ja Hilfspersonen oder unter dem Berufsgeheimnis und so. Ob ja dort, also ich meine, eben, also du kommst einfach wirklich, ich sage es nochmal, nicht auf den grünen Zweig, was ich sehr frustrierend finde, weil Compliance wäre ja wichtig. Also es hat ja schon Gründe, oder, dass man vielleicht vereinbaren sollte, dass der Auftragsverarbeiter eben unsere Daten nur für unsere Zwecke nutzen und nicht beliebiges quasi damit machen darf, nur weil er es irgendwo auch noch hineingeschrieben hat. Und das wird halt völlig ausgehebelt auf allen Ebenen. Ich meine, letztlich auf Anbieterseite, oder? Wenn du auf Anbieterseite die Möglichkeit für Compliance, das lohnt sich nur, wenn deine Kunden das verlangen. Das sind heute vor allem Kunden, Behördenkunden. Dort ist Cover Your Ass natürlich sehr wichtig, wenn du bei einer Behörde schaffst. Das ist in der Privatwirtschaft je nachdem nicht ganz so wichtig. In den grossen Strukturen. Ja, ich bin immer noch ein fassungslos, obwohl ich natürlich die Fälle endlos kenne und auch in der Beratung diesen Fällen ständig begegne.
Ja, ich glaube, wir können nur allen mitgeben, den Tipp und Bitte mitgeben, meldet euch bei euren Anbietern. Ich glaube, je mehr, dass sich die Leute melden bei diesen Anbietern und sagen, dass sie das wünschen, dass das nötig ist, umso besser habe ich das Gefühl. Wenigstens das, oder dass sie wenigstens die Signale hören. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist nicht immer böse Wille, sondern einfach wirklich das Gefühl, es interessiert niemand, oder? Und sie wissen gar nicht, was das bedeutet für den Kunden eigentlich, dass man das nicht kann nutzen, oder?
Ja, ich bin nicht sicher, ob man sich beim Anbieter melden sollte, ehrlich gesagt. Mhm. Und zwar oft aus dem Grund, wenn du dich jetzt meldest, du sagst, ich brauche das, der sagt nein, dann ist er nicht mehr dein Anbieter.
Mhm, das stimmt, ja. Du kannst dann nicht mehr bleiben, das ist wahr, weil du weißt nicht alles. Ja.
Nein, so schwarz-weiß ist es natürlich nicht, aber es ist halt ungünstig. Also du hast ja gefragt, aus dem Grund. Und es gibt einfach Sachen, da kommst du nicht raus. Also der risikobasierte Ansatz ist okay, aber wenn du jetzt einen Auftragsverarbeitungsvertrag brauchst und den nicht überkommst, da kommst du nicht raus. Entweder hast du ihn oder hast du ihn nicht. Wenn ich jetzt Datexport, haben wir einen risikobasierten Ansatz, finde ich auch richtig, oder? Mit den Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Beim Auftragsverarbeitungsvertrag ist es einfach letztlich schwarz-weiß und ist übrigens auch strafbewehrt. Also wenn du keinen hast, das ist eine der wenigen Bestimmungen, die klar strafbewehrt ist in der Schweiz, ist auch einfach zu prüfen. Du hast einen, ja, okay, da können wir vielleicht noch über Inhalt reden, du hast keinen, okay, Strafantrag, Bestrafung.
Aber könnte man vielleicht eine Website machen, wo man alle Firmen aufführt, die ihre Kunden in die Strafbarkeit hineinbewegen, weil sie ihnen die Datenverarbeitungsverträge verwehren, oder?
Ja, ich habe das Gefühl, dort investieren die Unternehmen dann in eine Anwältin, in einen Anwalt, der dir dann nämlich in deutlichen Worten mitteilt, du sollst bitte die Affenkommunikation unterlassen. Wenn man das nicht will, dann ja, muss man mit so Sachen an, ja, wenn ich die Idee natürlich super finde, muss man zurückhaltend sein.
Haben dir Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.